schönen Grüßen von Pennys. Wir haben wieder mal geschrieben. Mark und Joe. Joe ist wieder schwanger. Joe ist die Frau. Nicht, dass ihr meint, dass da irgendwie Übernatürliches geschieht in Indien. Ja? Seit wann? Gerade eben. Ja, dann lass uns doch mal für Joe, das ist das dritte Mal jetzt, glaube ich, dass sie ihr Baby verliert. Ja. Kirsten meint, gerade gestern haben wir ein E-Mail gekriegt und informiert, dass sie schwanger ist. Die freut sich wie verrückt. Sie ist nach Hause geflogen und im Flugzeug hatten sie sogar so viele Sitze frei, dass sie liegen konnte. Und jetzt in Neuseeland und das Baby ist doch nicht. Vater, du bist gut, auch mittendrin in den Ganzen. Es gibt Dinge, die wir hier in dieser Welt nicht verstehen. Unsere natürlichen Verlangen wird oft nicht gestillt. Dennoch bist du gut. Wir erleben dich als ein Gott, der gut ist, und wir lesen in der Bibel von dir als ein Gott, der gut ist. So bitten wir dich, dass du schenkst, dass wir lernen auszuhalten und auf dich zu warten, da wo die Dinge äußerlich nicht so erscheinen, Herr. Du weißt und verstehst, und du wartest auch von uns Vertrauen, Jesus, da wo wir Dinge nicht verstehen. So bitten wir dich, dass Joe dich vertrauen kann, Herr, auch Mark, und bitten dich, dass du tröstest, Herr, alle Beteiligten. Und bitten dich, dass du auch heute Abend tröstest durch dein Wort, und auch Katja, wer weiß, was sie für Sorgen hat, Herr. Bitten dich, dass du sie tröstest. Und bitten dich, dass wir auch durch dein Wort getröstet und ermutigt werden, Herr. Wir preisen dich. Amen. Wir sind in Matthäus Kapitel 19. Wir hatten ja in Kapitel 18 Vergebung gehabt zum Schluss. Und Petrus wird herausgefordert, mit uns alle hier miteinander zu vergeben. Immer. Nicht nur 490 Mal, sondern immer. Und zwar bis Jesus wiederkommt, müssen wir vergeben. Und in Kapitel 19 lesen wir über die Ehe, über kleine Kinder und über die Gefahren des Reichtums. Und irgendwo gibt es da eine ziemliche klare Verbindung, meine ich, zwischen Kapitel 18 und 19, weil sie ja sowieso im Urtext nicht aufgeteilt sind, den Kapiteln, wie wir oft gesagt haben. Es ist alles nur aneinander gereiht. Nicht einmal in Verse ist es aufgeteilt. Das gehört alles zusammen. Die ganze Schrift von Genesis Kapitel 1 und Vers 1 bis Offenbarung Kapitel 21. Kann das sein? Und Vers? Schäm dich, dass du das nicht weißt. Ja. 21 ist doch gut. Es geht 22. Petrus wird herausgefordert, zu vergeben, bis Jesus wiederkommt. Und ich denke, in diesem Kapitel will auch Jesus die Jünger, die Pharisäer und auch alle anderen davon überzeugen, dass sie nicht nur vergeben sollen, sondern dass sie Vergebung brauchen. Und das hat mir immer geholfen beim Vergeben, wo ich nicht mehr vergeben konnte. Und meiner Ansicht nach ist es ein gutes Tipp, es ist auch geistlich, zeigt mir meine Unzulänglichkeiten. Dann kann ich plötzlich andere vergeben und zu denen aufschauen, das ist wirklich so. Solange ich aber meine, und das war Petrus' Problem, ne? Dass ich gerecht bin und gut stehe, guter Freund von Jesus, Gemeinschaft auf einer Ebene, ne, dann brauche ich ja nicht so gnädig zu sein miteinander, dann kann ich das Schwert nehmen. Ne. Warte ich eben bis das 491. Mal und hau dann zu. Und Bill hat das mal gesagt und eigentlich meine ich, dass er recht hat. Petrus war heftig, der hat gar nicht das Ohr aufs Ohr gezielt. Das war mitten im Kopf. Der wollte ihm den Schädel spalten. Aber natürlich hat der Soldat ja so gemacht, ne? Da hat er nur sein Ohr erwischt. Gott sei Dank, sonst hätte Jesus noch nicht nur Ohr aufheben müssen, sondern auch Hirn, ne? Und das hätten die wahrscheinlich alle nicht verkraftet, ne? Wäre zu viel gewesen. Vom Bösen, vom Guten. Ich empfinde, und seid geduldig mit mir, vielleicht sind wir denn einer Meinung, Ende des Abends, dass es Jesus hier darum geht, dass ich und du, dass wir auch begreifen müssen, dass wir Vergebung brauchen. Und wem viel vergeben worden ist, wenn du das bis Ende des Abends erkannt hast, wirst du auch alle anderen vergeben können. Es sind nur selbstgerechte Menschen, die andere nicht vergeben können. Und das ist ja auch die Geschichte, in dem das Ganze da eingebettet ist. Also, Chapter 19, Matthew. Und es begab sich, als Jesus diese Reden vollendet hatte, dass er sich aufmachte aus Galiläa, das ist im Norden, See Genezareth, und kam in das Gebiet von Judäa, das ist im Süden, Nähe von Jerusalem, auf die andere Seite von Jordan. Und eine große Menge folgte ihm nach. Und er heilte sie da. Das ist eine harte Botschaft, die Jesus gerade hat. Und dennoch folgten ihm eine Menge Menschen nach. Weil er nicht nur harte Dinge lehrte, sondern es wird hier im Vers 2 deutlich, er heilte auch alle. Und ich denke, heilen hier ist ein weiter Begriff. Das geht nicht nur um die Blinden und Lahmen, sondern hier geht es auch um Heilung im Gottessinn, im Inneren. Menschen durch das Wort wurden Menschen geheilt. Da traten Pharisäer zu ihm und versuchten ihm. Also diese ganze Geschichte hier mit Ehescheidung ist gegründet auf Versuchung. Das heißt, es ist kein Thema. Ich habe immer gedacht, dass hier dieses Thema im Zentrum steht. Steht nicht. Denn hier wird er versucht, Jesus. Er wird auf die Probe gestellt. Ihnen werden Fangfragen gestellt. Hier ist die ganze Frage, Ehescheidung, nur Mittel zum Zweck. Ziel ist, ihm ein Bein zu stellen. Und wir haben nicht die Zeit, uns heute Abend mit dieser ganzen Frage Ehe und Ehescheidung intensiv zu beschäftigen. Wir werden das nur berühren. Wir haben das schon mal getan und ich glaube, dass es davon Kassetten gibt, ja, wir haben mal ein Seminar gemacht zu Frage Ehe und Ehescheidung. Und ich denke, heute Abend ist nicht Ort und Stelle und nicht Platz und ich will das nicht. Ich will das nur ansprechen, so am Rand. Da traten die Pharisäer zu ihm und versuchten ihn. Wir lesen ja bereits schon im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament, sagt auch Jesus, glaube ich, Matthäus, du sollst es nicht tun, du sollst Gott nicht versuchen. Das waren linke Hunde. Deren Ziel war, Jesus fertig zu machen, ihm ein Bein zu stellen. Die ganze Geschichte mit Ehe und Ehescheidung war nur Mittel zum Zweck. Denen ging es gar nicht darum. Sie hatten schon ein schlechtes Gewissen in seine Gegenwart. Dann, das waren alle Ehebrecher, die meisten davon. nicht nach dem Gesetz Mose, aber nach Gottes Ordnung schon. Das sehen wir auch noch. Scheint sich zu widersprechen, widerspricht sich aber nicht. Jesus sagt auch zu denen, Johannes sagt uns, dass Jesus zu den Pharisäern sagt, ihr seid alle Gesetzesbrecher. Sie traten also zu ihm und versuchten ihn und sprachen, ist es erlaubt, dass sich ein Mann aus irgendeinem Grund von seiner Frau scheidet? Sie wussten ganz genau, sie kannten die Stelle in 5. Mose, Kapitel 24, die ersten Verse. Sie wissen ganz genau, Mose hat gesagt, ne, wenn die Alte nicht spurt, dann schreib ihr einfach einen Brief, hiermit sind wir voneinander getrennt. Das konnten die auch selber, heftig, ne? Puh, Wahnsinn. Und es gab da zwei verschiedene Schulen, es gab die Liberalen zu Jesus-Zeiten, aber auch, denke ich, gehe davon aus, dass auch diese Schulen vertreten waren, auch noch vor Jesus-Zeit, im Alten Testament. Und die Liberalen und die etwas Konservativeren, die Fundamentalen. Und die Liberalen haben das sehr großzügig, wie es auch heute ist mit aller Ordnung, ne, auch göttlicher Ordnung. Die Liberalen sind da sehr großzügig, ne? Und die meinen, ja, also wenn deine Frau zu Hause das Essen ständig anbrennt, dann darfst du. Und das ist kein Witz, wir lachen, aber es ist kein Witz. Wenn sie nicht richtig kochen kann und ihr Dienst nicht richtig tut, dann gib ihr einen Scheidebrief. Die Fundamentalen, die Radikalen haben das anders. Die haben gesagt, also wenn du deine Frau, das bedeutet, 5. Mose 24, bedeutet, dass wenn du heiratest und deine Frau ist doch keine Jungfrau, dann darfst du. Du darfst dich von ihr trennen. Du musst nicht. Ne? Ist auch, ne? Sie haben es immer getan. Es war nur eine Ausrede. Ne? Oder wenn sie fremd geht, darfst du es auch. Das haben die Fundamentalisten, also die Radikalen, die Wortgetreuen, geglaubt und das auch so ausgelegt. Und Jesus wusste natürlich, was im Hintergrund sich abspielte, denn die meisten waren ja liberal. Wenn wir getroffen werden vom Wort, du und ich, sind wir liberal in der Auslegung. Wenn es um jemand anders geht, dann sind wir fundamental, oder? Da ist die Auslegung ein bisschen. Ja, Uschi, man, gut, dass du nicht so bist. Ne? Ja, ich danke dir, dass du nicht so bist. Es ist richtig, die wussten ganz genau, es war nur eine Fangfrage. Mose hatte gesagt, okay, könnt ihr Jungs. Er beantwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen, der im Anfang den Menschen geschaffen hat, schuf sie als Mann und Frau. Sehr wichtig. Zweierlei. Mann und Frau. Okay. Es gibt Christen, die das nicht glauben. Es gibt auch evangelikale Christen, die das nicht glauben, dass es da eine Option gibt. Es gibt keine. Er schuf sie als Mann und Frau. Er geht darauf ein, auch später im Text, und sagt, es gibt Menschen, die nicht normal sind, die behindert sind in diesem Bereich, und es gibt Leute, die auch von den Menschen zu Behinderten gemacht wurden, durch den Menschen zu Behinderten gemacht wurden. Gibt es auch. Und es gibt Leute, die sich aus geistlichen Gründen in dem Bereich zu Behinderten gemacht haben. Also, es gibt schon eine Option, aber es geht in dieser Option geht es nicht um eine sexuelle Verdrehung, es geht um Enthaltsamkeit, was ja ganz, eine ganz andere Sache ist. Also, es gibt nur zweierlei, Mann und Frau, und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seine Frau hängen. Das ist für mich wichtig. Auch im Alten, in Genesis haben wir auch gesagt, wenn wir unser VVV haben, haben wir das oft angesprochen. Das starke Glied verlässt und bindet sich. Man geht zu Frau hin. Nicht andersrum, wie es im Hinduismus ist, wo die arme Frau zu Schwiegereltern muss. Und wenn sie keine Leistung bringt, wird sie verbrannt. Andersrum. Nicht der Schwache geht zum Starken, zum Mann zu Hause, bei Papa und Mama, sondern der Mann nabelt sich ab und verlässt seine Mami und geht zu Frauchen und zu Schwiegereltern. Und ich sage euch, ich erlebe das, das ist einfach. Überhaupt kein Problem. Ich habe meine Schwiegereltern ja so lieb. Der Mann muss es auf sich nehmen. So sagt die Bibel zumindest. Ich würde das jetzt nicht zu irgendwie zu hoch stellen oder irgendwie zu irgendeinem Gesetz machen. Aber ich meine, dass da Gottes Hand ist. Das sind alles. David sagt, seine Ordnung sind bis in jede Kleinigkeit, die sind so wunderbar. Da gibt es nichts Falsches. Du bist so perfekt, Gott, in deiner Ordnung. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seine Frau zu hängen oder hängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Das ist bevor Mose. Das hat Gott gesagt. Überhaupt keine Trennung, hat Gott gesagt am Anfang. Bevor das Gesetz überhaupt kam durch Mose, hatte Gott Adam und Eva schon ganz klar gesagt, ein und für alle Mal. Treue bis zum Tod, seid so wie Gott. Gott lässt euch nie in Stich, lasst auch einander nicht in Stich. Da wackelt nun ihre Theologie, oder? Dann Gott ist mehr als Gesetz. Gott sei Dank. Gott offenbart sich im Gesetz, auch seine Herrlichkeit sehen wir im Gesetz. Seine Heiligkeit, sein Charakter, sein Wesen, seine Reinheit, seine Perfektion sehen wir in und durch das Gesetz. Aber Gott ist mehr als Gesetz. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Wie kann man das trennen? Ne? Wir haben, ich weiß nicht, war das gestern? Vor ein paar Tagen erst das Thema mal hier gehabt. Kann auch beim Gebet gewesen sein, morgens. Eltern werden eins und dürfen nie wieder getrennt werden. Das steht auch hier im Text. Ursprünglich ist das Gottes Wille, er möchte das nicht. Warum? Ich sehe hier vor ein Kind, Papa und Mama trennen sich, weil Mama einen neuen hat oder Papa eine neue hat. Was geschieht mit diesem Kind? Ist doch Teil Papa und Teil Mama. Und deren Beziehung wird auseinandergerissen. Was passiert mit dem Kind, das die deutlichste Darstellung der Einheit ist? Es materialisiert sich. Die Seele wird durch die Mitte gerissen. Und das musste ich mir sagen, da komme ich her. Ich predige nicht an eine Stelle, wo ich nicht gefehlt hätte. Und das habe ich bei der Ekklesia gehört, als die Ekklesia noch in der Podbielski war, in einem alten Kino, vor Anfang der 70er Jahre. Und das hat mir ins Herz getroffen. Bin zusammengebrochen, habe gemerkt, Herr, ich habe das nicht gewusst, was ich da getan habe. Vergib mir, denn ich wusste nicht, was ich tat. Ich war verfinstert, fern vor dir. Vergib mir, Herr. Was habe ich da gemacht? Das hast du nie gewollt. Wie blind. Wie stumpfsinnig. Wie selbstsüchtig. Wie können sich alles hinschmeißen? Und meine Kinder so, und meine Kinder sind tatsächlich. Der eine noch als Baby in der Psychiatrie gelandet. Anhand dieser Trennung. Und der andere war 5 oder 6, der Kiki. Und ich musste zugucken, wie er nach mir geschrien hat, als meine Frau mir die Tür gezeigt hat. Ich musste unten am Haus, ich musste oben, das waren schöne große Fenster, damals war Anfang 70er Jahre, ganz Anfang 70er Jahre und war eine schöne moderne Wohnung, wir hatten alles. Wir hatten auch viel Sünde, die unsere Ehe zerstört hat und Da schaute ich hinaus zum Fenster und dann stand mein kleiner Sohn, der war 5 oder 6 Jahre alt, stand am Fenster und schrie. Der hatte nur seine Höschen an. Und seine Hände am Fenster und sein Gesicht am Fenster gepresst. Die Augen liefen, die Nase liefen und sein Mund war weit offen. Ich werde das nie vergessen. Sein Papa musste weg. Das hat ihn die Seele zerrissen. Und ich wollte es wieder gut machen, konnte es nicht. Und nur damit ihr seht, was mit innerlich bei mir da passiert ist, nach der Bekehrung, als ich erkannt habe, wisst ihr, ich bin da zurückgegangen, klar ist alles Gefühl. Für Gott, wo du betest und was du tust, ist eigentlich nicht wichtig. Wichtig ist, dass etwas im Herzen passiert, dass du erkennst, was du da getan hast. Aber ich war so überführt von meiner Sünde und ich hoffe, Gott überführt mich noch mehr. Dann so richtig erkannt habe ich sowieso nicht. Ich meine nicht da zu sein, wo ich sein müsste in Erkenntnis meiner Sünde. Ich habe noch eine Menge zu erkennen. Aber wisst ihr, ich bin da nach Celle gefahren aus Hannover und habe abends draußen im Garten, und es war so ein Wohngebiet, da habe ich mir hingeknickt den Rasen und habe Gott um Vergebung gebeten für meinen Sohn, der da oben drin liegt und nicht schlafen kann, weil ich so ein Unheil angerichtet habe in sein Leben. Und ich glaube, dass das ist, was Gott will hier in diesem Text. Die Pharisäer, seine Jünger, Petrus, aber auch die anderen, die hier erwähnt werden, sie sollen alle erkennen, wie sehr sie versagt haben. Dann hier gibt es auch einen ganz Selbstgerechter hier in diesem Kapitel. Und sprach 1. Mose, darum wird man ein Vater und Mutter verlassen und so weiter. Aha, wo sind wir? So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengeführt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Da fragten sie, warum hat denn Mose geboten, ihr einen Scheidebrief zu geben und sich von ihr zu scheiden? Jetzt hat Jesu deutlich gemacht, was Gott ursprünglich eigentlich wollte und hat eigentlich gezeigt, dass Gott gnädig gewesen ist. Mose war ihnen entgegengekommen. So hart ist das ja der Gesetz gar nicht, wie es sein könnte. Ich meine, dass man Gott auch im Gesetz als gnädiger Gott sehen kann. Er sprach zu ihnen, Mose hat euch erlaubt, dass es Gnade euch zu scheiden von euren Frauen, euer Herzenshärte wegen. Wenn es das nicht gegeben hätte, hättet ihr euer Frauen umgebracht und sie begraben draußen im Garten, eine nach der anderen. Vom Anfang aber ist nicht so gewesen. Gedacht war es nicht so. Ich werde mir klar, das Gesetz dient uns. Es dient uns, Ordnung hineinzubringen in eine Welt, die in einem chaotischen Zustand ist. Aber oft bei uns Christen ist es so, dass das Gesetz falsch interpretiert wird. Und wir wollen alles wieder gut machen durch das Gesetz. Wir wollen versuchen, das Gesetz zu halten. Und das ist auch hier in dieser Geschichte enthalten. Dazu kommen wir noch. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruchs und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Also er legt es so aus, wie die radikalen Fundamentalen es auslegen würden. Von wegen ihr. Das Gesetz, das verdreht ihr, damit ihr das missbrauchen könnt. Ihr legt es falsch aus. Da sprachen seine Jünger zu ihm. Jetzt haben wir die Pharisäer, okay? Dann haben wir die Jünger, die sind ja auch dabei und die kriegen das mit. Seine Jünger aber stellen ihm kein Bein. Sie versuchen ihn nicht, oder? Keine Fangfrage. Hier, sie sind genauso Sünder wie die Pharisäer, haben eine andere Herzenshaltung. Und sprachen die seine Jünger, steht diese Sache eines Mannes mit seiner Frau so, dann ist es nicht gut zu heiraten. Ist doch hoffnungslos, oder? Wir sind doch alle Ehebrecher. Jesus sagt, wir sind aber nicht besser als die Pharisäer. Ne?
wir kennen unsere Gedanken, wir wissen von den Krach zu Hause. Wir arme Fischer, verdienen nicht genug, haben so Probleme, Frau. Wir lassen unsere Frustration und unser Entnervtsein an unsere Frauen dann los, wenn wir nach Hause kommen, haben nichts gefangen und dann kriegen unsere Frauen den Druck ab. Es ist doch eine Hoffnung, wenn du das von uns verlangst, wenn du uns hier mit dem Gesetz ankommst, dann sollten wir uns alle unser Docht kürzen. Das wäre besser, oder? Steht die Sache eines Mannes mit seiner Frau so, dann ist es nicht gut zu heiraten. Und Jesus nützt dieser Gedanke, ne? Und sagt, er sprach aber zu ihnen, dies Wort fassen nicht alle. Also das, was jetzt kommt, das werden nicht alle kapieren. Aber ich möchte es euch dennoch jetzt in der Situation. Er wirft hier etwas hinein, etwas Interessantes, was für ihn wichtig ist. Es gehört eigentlich nicht unbedingt, aber jetzt bewegt sich da die graue Materie und er denkt, ich schmeiß das mit rein. Er sprach aber zu ihnen, dies Wort fassen nicht alle, sondern nur die, denen es gegeben ist. Denn einige sind von Geburt an zu Ehe unfähig. So was gibt es. Ich habe auch Kinder in Bombay gesehen, die von Geburt an einfach nicht zu Ehe fähig waren, zumindest nicht zum Zeugen. Es gibt auch andere Leute, die seelisch eigentlich nicht zu Ehe fähig sind. Sind nicht alle. Andere sind von Menschen zu Ehe unfähig gemacht. Das sind die Eunuchen, ne? Überall. In Indien gibt es die. Oh, es gab die damals, die Könige hatten alle Eunuchen, zwar ganze Menge. Die haben im Harem auf die schönen Frauen von David und Salomo aufgepasst. Schöne Aufgabe, aber ging ja nichts, ne? Sind ja alle groß hier, ja.
In der Elberfelder steht, du erwähntest jetzt die Unfähigkeit. Und hier steht die Verschnittenen, also das.
Das ist er, ja, genau. Ja. Docht weg. Und wieder andere haben sich selbst zu Ehe unfähig gemacht. Und dazu gehört Paulus. Geistlich. Herr, ich brauche die Zeit fürs Reich Gottes. Das mit Frauen ist gut und es ist gesund, ist ganz natürlich, aber ich erkläre mich freiwillig zum Eunuche. Wegen deines Reiches. Will das andere opfern. So etwas gibt es. Und es gibt auch Menschen, die dazu berufen sind. Ist aber eine Berufung. Ist nicht die Norm. Die Katholiken machen das zu einer Art geistlichen, ne? Podest, worauf alle Vollamtliche stehen müssen. Quatsch, steht nirgends in der Bibel. Ist eine Berufung. So. Berufen von Gott, aber der Mensch muss volles Ja dazu haben. Und sagt, ja, Herr, ich will das. Ja, ich meine, jeder Mann, der geheiratet hat, begreift das, aber bis dahin ist schon zu spät. Gemacht und des Himmelreiches willen. Wer es fassen kann, der fasse es. Da wurden Kinder zu ihm gebracht. Kinder. Zurück zu dieser Aussage. Die Kinder sind diejenigen, die leiden, oder? Die sind Leidtragende. Die Eltern rächen sich auf Kosten der Kinder. Die werden sogar als Mittel zum Zweck gebraucht in den Kampf um die Gerechtigkeit der Eltern, Selbstgerechtigkeit der Eltern. Und jetzt kommt, ich finde das wunderbar, wie Gott das alles so führt, ne, wie Jesus genau weiß, was auf ihn zukommt. Und da wurden die Kinder zu ihm gebracht, damit er die Hände auf sie legte und betete. Ist das nicht schön, dass Eltern diesen Verlangen hatten? Die haben gesehen, dass Jesus sanftmütig ist und barmherzig und im Herzen gut geduldig. Und die haben gesehen, das ist ein Mann, der liebt Kinder, das sehen wir ihn an. Aber die Jünger, das waren ganz andere Typen. Kinder, Kinderstunde, ab in der Kinderstunde. Wir wollen Ruhe hier im Gottesdienst haben. Deswegen sagen wir Kindergottesdienst. Kinder müssen im Mittelpunkt sein, Geschwister. Und unsere Kinder dackeln hier nicht ab.
weil sie uns hier stören, sondern sie dackeln hier ab zur Mitarbeit einer Kinderarbeit, die ihnen eine bessere Predigt bringen, als euch hier angeboten wird. Das ist der Grund. Das ist ein Gottesdienst. Sie haben ihre Zeit der Anbetung. Und wir beten für die Mitarbeiter. Ne? Dann, wer in jungen Jahren zu Christus gezogen wird, gebracht wird, und die Eltern bringen ja ihre Kinder, genau wie sie diese Eltern, also Jesus. Nehmen wir vor, die Diakone werden vor der Tür alle Kinder, oh ja, geht doch mal im Wald oder was, ihr könnt euch hier nicht gebrauchen. Das ist doch heftig, oder? Jünger, das sind Jesus Mitarbeiter. Ihr habt noch Hoffnung. Die Jünger aber fuhren sie an. Weiß nicht, mit dem Bagger oder was, aber sie fuhren sie an. Aber Jesus sprach, lasset die Kinder und wehret ihnen nicht, zu mir zu kommen. Denn solcher gehört das Himmelreich. Und er nahm sie auf dem Schoß, wissen wir aus anderen Evangelien. Legte ihnen die Hände auf sie und zog von dort weiter. Jesus ist barmherzig, geduldig. Er sieht diese kleinen Kinder, die so leiden, ne, in dieser Welt. Leiden, wo Eltern sie in den Stich lassen. Ganz alleine in dieser Welt. Mittel zum Zweck, Sozialamt muss sich drum kümmern. Adoptions, irgendwo, wie heißt das? Adoptionsfirmen. Firma ist das nicht, was ist denn das? Vermittlung, Agenturen. Ja. Schrecklich, ne? Könnt ihr euch da vorstellen? Ich meine, ich habe einen lieben Papa und Mama und die haben mich nicht zur Adoption freigegeben, obwohl, wenn sie es getan hätte, hätte ich es verstanden. Ich soll im Spiegel gucken, heutzutage. Aber sie haben es nicht getan. Sie waren barmherzig. Ich bin so dankbar. Ich kann mir nicht vorstellen, vielleicht haben wir auch einige in der Gemeinde, ne, die Papa und Mama wollten es nicht haben. Wie grausam kann das sein? Da war ich in der Zerstörung mit den Leben von Kindern. Wir müssen das Bedenken, Mitempfinden haben für Geschwister, ne, die hinken, weil sie sowas durchgemacht haben. Wenn du Papa und Mama gehabt hast und du richtig erzogen worden bist, dann freu dich darüber. Freu dich wirklich darüber. Es ist nicht einmal in der christlichen Szene mir eine Voraussetzung, dass wir unsere Kinder zu Jesus bringen. Und wir tun es, wenn wir dranbleiben und begreifen, aus zwei werden eins und da ist nicht mehr zu trennen. Indem, dass wir zusammenbleiben, bringen wir unsere Kinder zu Jesus. Versteht ihr? Und siehe, einer, jetzt haben wir Pharisäer, jetzt haben wir Jünger und jetzt haben wir irgendeiner. Und siehe, einer trat zu ihm und fragte, Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Wahnsinn, ne? Jesus ist dabei, eigentlich den deutlich zu machen, dass sie alle versagt haben. Ne? Alle miteinander, die Pharisäer, ihr müsst das doch wissen. Ne? Und alle hören zu und die Jünger zeigen ihre Ohnmacht und ihre Verzweiflung wird deutlich und dieser eine hat es immer noch nicht begriffen. Ne? Und siehe, einer trat zu ihm und fragte, Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Er aber sprach zu ihm, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur einer. Begreifst du, dass ich Christus bin? Gottes Sohn? Sagst du deswegen gut zu mir? Gut ist nur einer. Er sagt es ihm, weil das einer ist, der meint, er gut ist. Ist gut. Ein gutes Zeugnis. Kommt gleich noch dazu. Da fragt er ihn, welche? Jesus aber sprach, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, war ja gerade Thema, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, ihre Vater und Mutter, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da sprach der Jüngling zu ihm, das habe ich alles gehalten. Wahnsinn, wa? Echt Wahnsinn. Viele übersetzen diese Stelle und sagen, ja, es war ein gerechter Mann. Zeig mal, wie gut er war eigentlich. Er war fast da, er hat fast ein Ziel erreicht. Stimmt überhaupt nicht. Das war ein Selbstgerechter, Heuchler. Er hatte nur irgendwie gedacht, wo kriege ich die Eintrittskarte? Das war so seine Stimmung. Ich habe alles richtig gemacht, ich brauche nur noch die Karte mit in den Himmel rein. Jesus antwortete aber, willst du vollkommen sein? Um das Gesetz zu erfüllen, musst du vollkommen sein. Muss ganze Sache sein. Denn wer das Gesetz an einer Stelle gebrochen hat, hat das ganze Gesetz gebrochen. Das Beispiel vom Boot draußen am Meer ist eigentlich ein gutes Beispiel. Sind da, sagen wir einfach, 4 Leute im Boot im Sommer, Mittelmeer in Spanien oder Portugal an der Atlantikküste, wie dieser besoffene Engländer da, der in sein Gummiboot unterwegs war und der Hubschrauber musste ihn zurückholen. Unterwegs einfach und sind rausgedriftet und die schaffen es einfach nicht zur Küste zurück, weil das Meer sie hineinreißt und sie sind letzten Endes ausgeliefert. Und dann hat ein Boot einen Riss und das Ding fängt an zu sinken und dann müssen alle 4 los. Ne? Und der eine ist wirklich schwacher Schwimmer und der geht schon nach 500 Meter runter und der andere ist dünn, hat wenig Fleisch auf den Knochen und friert schnell und geht runter. Und der dritte schafft es noch bis 1000 Meter, 1 Kilometer und kriegt einen Herzinfarkt und geht runter. Und der letzte, der stärkste, das ist er hier, ne, der ja alles richtig gemacht hat, schafft es noch 500 Meter mehr, aber der Ufer sind immer noch 500 Meter. Wer hat ein Ziel erreicht? Ist doch egal, oder? Alle Versager. Haben alle ein Ziel verfehlt. Das versucht ihm Jesus zu vermitteln. Ich glaube nicht, dass dieser Mann das alles gehalten hat. Ich glaube es wirklich nicht. Als der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon. Wo wir nicht wollen, betrübt uns das Wort, oder? Kennst du das? Wo ich nicht will, dann werde ich sofort betrübt. Ich gehe enttäuscht weg, weil ich sage, nee, alles, aber das nicht. Jetzt verlangst du aber zu viel von mir. Ne? Das kann ich nicht loslassen. Es waren materielle Dinge. Du kannst mir nicht sagen, dass ein Materialist andere geachtet hat und liebenvoll gewesen ist. Das ist doch wirklich, wie hat er seine Knete verdient? Weiß ich nicht. Die meisten sind doch Halunken, oder? Und wenn nicht, dann sind die Eltern es gewesen, oder? Denn er hatte viele Güter. Und eine seiner Güter war Selbstgerechtigkeit. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Ich meine hier reich an Gerechtigkeit, an Selbstgerechtigkeit. Ich glaube nicht, dass es nicht nur Reichtum ist. Es ist nicht eine materielle Frage. Reich an Gerechtigkeit. Bin fast da gewesen. Bin Beste unter den 4. 5-1 in Zeugnis. Die anderen haben alle nur 4-3 und weniger. Und weiter sage ich euch, ist es leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Als das seine Jünger hörten, kommt wieder, wie bei der Sache mit der Treue, und Scheidung. Die stehen wir, entsetzten sich sehr und sprachen, ja, wer kann dann selig werden? Wer kriegt es hin? Oder? Ich will einfach heute Abend wohl nicht so, aber ich merke immer wieder, wir haben viele Geschwister mit dabei, die eigentlich, ich staune auch drüber, wie viele oft die hier mit uns zusammen sind, wie wenig sie eigentlich haben an Bibelkenntnisse. Und ich hatte mir deswegen diese Stellen ausgesucht und will sie dennoch lesen mit euch. Also Römer 7,12 sagt uns etwas hier. Wozu das Gesetz gegeben sind, wozu jetzt Jesus eigentlich diesen Vortrag hält und was er versucht, ihnen zu vermitteln. Wo will Jesus jetzt hin? Er will ihnen zeigen, dass sie wirklich verloren sind, alle miteinander. Hoffnungslos verloren. Auch derjenige, der meinte, er hätte es gemacht, der brauchte nur noch die Eintrittskarte. 7,12 sagt uns: So ist also das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Das Gesetz zuerst und vor allen Dingen zeigt uns, wer Gott ist. Klar begrenzt, aber es zeigt uns Gottes Gerechtigkeit, seine Maßstäbe sind gut. Seine Ordnung sind gut, wieder zurück sind weise, bis in jede kleine Einzelne. Die ist wunderbar, die Gesetze Gottes sind wunderbar. 3,20, ein paar Kapitel zurück. Zuerst also zeigen sie uns die Gerechtigkeit und Herrlichkeit Gottes. 3,20 zeigen uns dann die Worte, die Gesetze, die Ordnung Gottes, das Wort Gottes, dass keiner gerecht werden kann, weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Also, zuerst zeigt uns das Gesetz, die Ordnung Gottes, dass Gott ein vollkommener Gott ist. Und dann zeigt er uns, wo wir stehen vor diesem vollkommenen Gott, nämlich wie ein Wurm. Wir sind alle Sünder. Dazu ist das Gesetz da, um uns zu zeigen, dass wir verloren sind. Jetzt, wo wir verloren sind, wie alle Jünger, Pharisäer und dieser einer, können wir Galater. Das Gesetz ist nicht gebracht, um uns zu vernichten und zu töten. Das Gesetz tötet Christus. Christus ist gestorben, um das Gesetz zu halten. Galater 3, 24. Was tut das Gesetz, wenn es geistlich ausgelegt ist? Und das ist keine Voraussetzung. Oft wird das Gesetz missbraucht in Gemeinden, auch in christlichen Gemeinden. Es wird unbarmherzig verkündigt. Es wird so verkündigt, meinen, müssen das Gesetz halten. Viele Menschen, wirklich, die meinen, die müssen das Gesetz halten. 3 und Vers 24 bis 25, da wird das Gesetz ausgelegt in dem Sinne, das, was es bei uns erzeugen oder erreichen soll. Eher, ab Vers 23 vielleicht, eher aber der Glaube kam, waren wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen. Auf den Glauben hin, der dann offenbar werden sollte. So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen, auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht werden. Also, das Gesetz ist da, um uns zu Christus zu treiben, in seinen Armen zu treiben. Na? Wir können durch das Gesetz nicht reden und wir sollen uns das Gesetz nicht reintun. Das Gesetz soll täglich uns zeigen, dass wir uns unbedingt wie kleine Kinder in Jesus Arme werfen müssen. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter den Zuchtmeistern. Denn ihr seid alle, und hier ist das Beispiel Kinder wieder, ne? Durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen und so weiter. Also, es treibt uns zu Christus, das Gesetz. Lasst uns mal hier die letzten Verse zusammenlesen. Wo waren wir? Als das seine Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, viele entsetzen sich beim Gesetz. Ich habe das oft, wenn Gottes Wort spricht, dann sind sie niedergeschlagen, sind sie betrübt, wie die Jünger. Dazu ist das Gesetz gar nicht da. Wenn das passiert, dann bitte Gott um seinen Heiligen Geist, das tut Gott nicht. Gott betrübt dich nicht. Gott will dich fröhlich machen und befreien. Er betrübt dich nicht. Wenn, dann hörst du die Stimme, deine selbstgerechte Seele, den es verlangt, gerecht zu sein, oder du hörst die Stimme des Verdammenden, der Ankläger Satans. Das ist nicht der Geist Gottes, niemals. David freut sich am Gesetz und wir kennen uns am Gesetz. Warum? Er tut es prophetisch in Vorausschau. Jesus ist noch gar nicht gekreuzigt, gestorben und auferstanden und er kann das. Welchen Wahnsinn. Wir schauen zurück auf die Erlösung. Wir können uns doch freuen, wenn wir das Gesetz... Danke, Herr, du hast wahnsinnig was getan. Du hast für mich das Gesetz erfüllt. Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, beide, den Menschen... bei den Menschen ist es unmöglich. Wenn ihr mir die Frage so stellt, geht nicht. Alle vier ins Wasser, alle vier enttrunken, geht nicht. Klappt nicht. Ihr könnt das Ufer nicht erreichen. Geht nicht. Aber bei Gott sind nicht nur einige Dinge, sondern alle Dinge möglich. Gott kann es tun. Für ihn ist es ein Klacks. Der Mensch schafft es nicht. Und deswegen ist Gott zu uns gekommen in Jesus Christus. Deswegen ist dieser Turm zu Babel Quatsch. Deswegen hat Jesus es niedergemacht, weil es nicht geht. Und wir brauchen es nicht, da er ja zu uns kommt. Und lasst uns jetzt zum Schluss einfach ein paar Verse aus Psalm, ich glaube 25 oder kann nochmal nachgucken, ich habe es mir notiert. Tatsächlich. Psalm 25. In den Ganzen sollen die Jünger, sollen die Pharisäer und sollen dieser einer und seine ganze Freunde eigentlich dahin geführt werden, dass sie sagen, oh elender Mensch, dass ich bin. Das ist, was Paulus sagt. Ne? Wer kann mich? Er sieht das Gesetz. Wer kann mich erlösen? Ne? Geht gar nicht. Und ich muss auch an den Zöllner denken, in Lukas Kapitel 18. Schlägt doch so. Das ist auch elender Mensch. Na, er schlägt auf seine Brust und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Er hat etwas begriffen. Ne? Ich bin ein elender Sünder. Ich bin verloren. Hab Gnade. Und hier lesen wir, David hat dieselbe Erkenntnis. Nach dir, Herr, verlangt mich mein Gott. Ich hoffe auf dich, lass mich nicht zuschanden werden, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich. Wer sind denn diese Feinde? Ja klar, bei ihm sind Saul, später ist es sein eigener Sohn Abner, ne? Ja. Absalom. Sein eigener Sohn Absalom. Ständig Feinde, ständig. Aber bei uns sind das diese unsichtbare Feinde, diese Mächte der Finsternis, die uns ständig anklagen und von uns verlangen, dass wir uns selbst rechtfertigen. Habt ihr eine? Jesus Christus. Weichet den Namen Jesus. Jesus ist meine Gerechtigkeit. Lass mich nicht zuschanden werden, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich. Denn keiner wird zuschanden, der auf dich hart. Keiner wird enttäuscht, keiner wird in Stich gelassen, keiner wird verdammt. Nicht einer, keiner, der auf dich wartet, auf dich hofft. Aber zu Schanden werden die Leichtfertigen, Verächter, wie dieser reiche junge Mann. Leichtfertig ist er, oder? Wahnsinnig. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Leite mich in deine Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Gedenke nicht der Sünde meiner Jugend und meiner Übertretungen. Ständig vor ihm, sagt er, oder? Ich weiß nicht, ich rutsche in Situationen hinein, wo ich meine, ich sei gut drauf. Gott bewahre mir doch. Ich möchte wie David sein. Gedenke aber meine nach deiner Barmherzigkeit, die brauche ich, Herr, und deine Güte, um deine Güte willen. Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er Sünder den Weg. Er weist Sünder der Weg, nicht der Selbstgerechte, einer hier, nicht die Pharisäer. Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er Sündern den Weg. Wenn du meinst, du bist ein Sünder, dann bist du voll in der Führung Gottes. Kannst du Führung erwarten.
Er leitet die Elenden recht.
Die wissen, die sind ihre eigene Sünde und Schuld ausgeliefert. Denen leitet er und lehrt die Elenden seinen Weg.
Wenn du ein Elender bist, dann bist du gerade da, wo du sein solltest und bleib auch da ein Elender. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten. Um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, die so groß ist. König David, ein Mann nach Gottes Herzen. Du hast unsere Sünde vertilgt, du hast das Netz zerrissen und wir sind frei. Aber wir möchten das nie vergessen, Herr, was du für uns getan hast, wo wir herkommen. Und nicht nur, wo wir herkommen, sondern das, was wir gestern getan haben, das, was wir heute getan haben, was uns letzten Endes geoutet hat. Dein Gesetz ist gut, es treibt uns immer in den Armen Jesu wie die Kinder. Und wir bitten dich, dass wir auch solchen Vertrauen zu dir haben, Jesus, dass wir wirklich angelaufen kommen wie die Kinder, dass wir begreifen, ey, ich kann an Jesus Schoß sitzen. Ich werde von ihm umarmt. Ich darf mich Johannes an seine Brust lehnen. Und er hält dann seine Hand auf meinen dicken Schädel und segnet mich. Herr, du bist so gut. Du bist so gut zu uns alle hier. Herr, schenk, dass wir nicht in Undankbarkeit und Selbstgerechtigkeit daran vorbeigehen. Herr, schenk, dass wir nie vergessen, deine Güte und Barmherzigkeit an uns. Auch jetzt, gerade jetzt, wo wir hier sitzen. Wir brauchen es auch in der Vergangenheit, wir brauchen es gegenwärtig und wir brauchen es für heute Nacht, für morgen früh. Herr, schenk, dass wir begreifen, dass wir elende Menschen sind, die geführt und geleitet und geliebt werden vom Vater. Wir preisen dich und beten dich an. Dein Wort ist wirklich wie Honig. Nee, das ist viel süßer als Honig, Herr. Wir preisen dich. Amen.